das Jazzgespräch.
Ja, hallo, guten Abend. Ich habe beschlossen, es ist mir scheißegal, wann irgendjemand diesen Podcast hört. Für mich ist es jetzt Abend, deswegen sage ich guten Abend und hallo Dieter.
Hallo Stefan und hallo ihr Lieben. Mir ist es nur egal und nicht scheißegal, weil ich bin ja ein höflicher Mensch.
Ich nicht.
Stefan nicht. Gut, also übergehen wir diese Peinlichkeiten des Beginns, indem wir vielleicht gleich in das Thema einführen. Das möchte ich heute gerne machen, und zwar tue ich mir echt schwer, in das Thema reinzukommen. Ihr verzeiht mir mein Gestammel, du auch, mein lieber Stefan. Aber mit Jazz verhaltet sich ja vom Prinzip her ein bisschen so wie mit einem guten Rezept, finde ich. Jazz ist irgendwo eine oft sehr wilde Mischung aus unterschiedlichsten Dingen. Nicht umsonst hat unser lieber Miles Davis gesagt, oder vielmehr eine Platte gemacht, eine legendäre, so dem Insiderkreis bekannt unter dem Namen Bitches Brew. Also das.
Dieter schafft es tatsächlich in der ersten Minute, den Miles Davis wieder zu erwähnen. Das ist sagenhaft.
Es ist mir eine große Freude. Also das Gebräu der Bitches. Damit Jazz sozusagen quasi in den Tiefen des Gebräus nicht verkommt, ist es ratsam, das Ganze nach Rezept zu machen. Und heute werden wir auch so eine Art von Rezept anwenden. Was wir uns heute zu Gemüte führen, ist eine interessante Mischung aus einer ordentlichen Portion Duke Ellington. Wenn der gerade nicht zu kriegen ist, kann man auch Fletcher Henderson nehmen. Nimmt eine kräftige Portion George Russell dazu, mit einem gleichen Teil gemischt von Art of Summer of Chicago. Und zum Schluss würzt man dieses wunderbare Gebräu noch reichlich mit Eric Dolphy und einem Teelöffel Thelonious Monk.
Und die Drogen hast du noch vergessen. Die Bewusstseinserweiternden.
Ja, von mir aus. Wenn du
die, dich glauben lassen, vom Planeten Saturn zu kommen.
Und damit ist eigentlich schon fast alles klar. Worum geht's heute? Die Insider unter den Jazzern wissen es bereits. Die anderen, denen werden wir es jetzt sagen. Stefan, was ist unser wunderbares Thema? Prost, mein Lieber.
Ah, Dankeschön. Das Thema heute ist Herman Sonny Blount.
Ja, wieder mal.
Alias.
Ja, wieder mal schafft Stefan, uns total in die Irre zu führen mit dem bürgerlichen Namen des Herrn.
Sun Ra.
Genau, er ist deutlich bekannter unter dem Namen Sun Ra, wobei auch unter dem Namen Sun Ra ist er nicht gerade einer von den Jazzern, die sofort jeden einfallen, wenn man das, was wir jetzt gerade getan haben, einführt und ein bisschen was sozusagen über sein Oeuvre sagt, oh, okay, who the hell is Sun Ra?
Ich dachte mir ja, dass der Herr, der Mr. Blount, der 1914 geboren ist, eigentlich eine ganz andere Karriere auch hätte einschlagen können. Zum Beispiel eine wie der Louis Armstrong, weil ich weiß nicht, wann der Louis Armstrong geboren ist, vielleicht ein bisschen früher, aber in etwa ist das die Generation. Ne? Ja. Und er wäre möglicherweise genauso bekannt und noch viel berühmter geworden, aber er wäre wahrscheinlich nicht Thema unserer Sendung geworden.
Das ist ja eine nette Überlegung. Was diesen Menschen nämlich auszeichnet, ist, dass er, also eigentlich könnte man sagen, es zeichnet ihn vor allem aus, dass er ein großartiger Musiker ist. Ja, gibt es viele andere auch. Aber was ihn besonders auszeichnet, ist eben sein sehr exotischer Zugang zu Musik an sich und zum Jazz im Besonderen. Der Stefan hat es ja mit dem Thema Saturn und Astral schon irgendwie aufs Tapet gebracht. Der Sun Ra hat eben von sich behauptet, dass er vom Saturn kommt und hat seine Musik eigentlich auch, in Wirklichkeit sogar von den ersten Platten an, da hört man es ihnen noch nicht so stark an, ein bisschen so unter das Motto gestellt, ich bin extraterrestrisch und meine Musik ist es auch.
Genau. Und weil du sagst, hervorragender Musiker, es gab auch Jazzkritiker, ich habe da explizit ein Zitat gelesen aus dem Jahr 70 oder so in etwa, von einem deutschen Jazzkritiker, der ihn als Scharlatan bezeichnet hat. Der hat wahrscheinlich vorher noch nie von Sun Ra gehört und das kann bei der Musik schon passieren, dass du auf dem Irrtum aufsitzt, dass dieses ganze Sun, dieses ganze Orchestra, wie er diese Band genannt hat, also nicht das Orchestra, sondern das Orchestra, als eine Ansammlung von amateurhaften Scharlatanen klingt.
Ja, wobei man da vielleicht einschränkend dazu sagen muss, das beruht wahrscheinlich vor allem darauf, dass die bekanntere Phase seines Wirkens, die dann eigentlich schon eher in den späten 80er oder 90er Jahren wirkt, wo er teilweise sehr free und auch sehr theatralisch auf der Bühne aufgetreten ist. Ich sage definitiv nicht schlecht, sondern einfach theatralisch und eben auch sehr free und chaotisch sich inszeniert hat. Natürlich könnte man da unterstellen, ja, was soll's, ist das Ganze ist mehr Show als irgendwas anderes, aber dann muss man die Diskussion prinzipiell führen in der Kunst. Abstrakte Kunst in der Malerei könnte auch von Affen stammen. Ich finde das einfach idiotisch.
Naja, ich sprach schon von 1970 und es gab schon auch Alben und wahrscheinlich auch Auftritte von diesem Sandro Acker in den 60er Jahren oder späten 60ern, die manchen dazu verleitet haben, das zu glauben. Erinnert ihr mal an die ersten Auftritte vom Ornette Coleman Quartett, ja? Erinnert ihr an Eric Dolphy? Da gab es ja auch eine Menge Kritiker, die mit diesem neuer Art von Musik nichts anfangen konnten und gesagt haben, um Gottes Willen, was ist denn das? Ja. Und das ist dem Sandro auch passiert und es ist, glaube ich, jedem, der irgendwo in dieser Avantgarde-Musik eine Rolle gespielt hat, irgendwann mal passiert in seinem Leben.
Ganz sicher. Und beim Sandra kommt vielleicht noch dazu. Ich habe dieses Mal wirklich bewusst mich durchgehört. Ich war bis jetzt nämlich eigentlich immer
ich
so ein
mich
bisschen...
Auch, übrigens, ja.
Ja, das ist aber lobenswert. Ja. Ich war immer so ein bisschen der Meinung, er hat quasi zwei Phasen gehabt. Das ist schon verkürzt. Man könnte sagen, er hat drei oder vier Phasen gehabt. Aber ich vereinfacht gesagt, war es für mich immer so, er hat die frühen Platten gemacht, die sehr Duke Ellington-haft sind, sage ich einmal, sehr dem klassischen Jazz verhaftet und die späten, die mit dem Free Jazz verhaftet sind. Und jetzt würde ich diese Meinung revidieren und möchte sagen, natürlich ist er seiner Zeit irgendwo verhaftet gewesen und ist in den 50er und 60er Jahren natürlich mehr, wenn du so willst, bebopig gewesen Anführungszeichen geradliniger als er später war, wo er einfach nach dem Free Jazz, den er durchaus auch miterfunden hat, möchte ich mal fast behaupten, da ist dann einfach mehr möglich gewesen. Aber am Ende des Tages ist er am Anfang auch schon so out of this world gewesen, auf seinen durchaus orchestralen... Saturn, richtig. Wie er dann später auch auf seinen ärgsten Free-Platten nie nur Free gewesen ist, sondern auch sehr melodische, möchte ich fast sagen, Teile hatte oder eher ethnische Teile. Klingt es dann sehr afrikanisch, aber sehr wohl auch strukturiert.
Ich würde sogar meine Erkenntnis jetzt beim Durchhören von Sandra von 50 Jahren bis in die 90er Jahre war, dass ich, je mehr Protagonisten des sogenannten Free Jazz ich höre, ja, desto schwerer tue ich mir mit dem Begriff Free Jazz. Ich weiß schon langsam nicht mehr, was das sein soll.
Mhm. Ja. Das ist eine interessante Erkenntnis, da schließe ich mich voll an, ja, auch nach dem Hören der Sandra-Platten.
Ja. Du weißt, was ich meine, weil ist Improvisation gleich Free Jazz? Na, eigentlich ist es das ja nicht. Unser ursprünglicher Gedanke, was das ist, war ein ganz ein anderer, aber wenn man jetzt so einen Vergleich zieht, angefangen von, ich weiß es nicht, John Coltrane über Albert Ayler und Cecil Taylor und Sun Ra und Pharoah Sanders und so weiter und so fort, ja, und da gibt's ja noch hunderte andere, übrigens Peter Brötzmann, ja, der übrigens gerade verstorben ist, mit welchem Alter eigentlich, weißt du?
Ich glaube, in seinen späten 70ern.
Späten 70er.
Also eigentlich viel zu früh, ja.
Ja, Gott hab ihn selig. Desto unterschiedlich ist das, was die alle im sogenannten Free Jazz bringen, ja. Und insofern habe ich mittlerweile ein Problem, hier diesen allgemeinen Begriff anzuwenden, weil er gar nicht mehr passt. Und wenn man sich die Musik von Sandra anhört, so über das, nicht nur über das gesamte Spektrum, sondern das wird vor allem dann ersichtlich, wenn man so ein Live-Konzert sich anhört, wo ja alles drinnen ist. Ja. Da geht's los mit Ragtime und da gibt's Swing und da gibt's Dixieland und da gibt's Gospel und da gibt's Bebop, ja, und Hardbop und Modal und Avantgarde und alles, ja. Und da frage ich mich dann, was ist davon eigentlich Free Jazz? Eigentlich eh nichts mehr.
Ja, und genau, ich stimme dir voll zu und genau das ist der Punkt, wenn man sich in den San Ra mal so richtig hineinhört, den San Ra-Kosmos einmal bewusst, wie wir das die letzten Wochen gemacht haben, gibt, dann ist es mir auch bei den frühen Platten so gegangen, dass ich mir gesagt habe, okay, natürlich sind die tendenziell stärker, eben sogar noch dem Dixieland verhaftet, dem Swing und den frühen Jazzrichtungen. Aber auch damals ist er schon in seiner eigenen Stilistik gewesen, auch wie er Piano spielt. Er hat übrigens dann wirklich sehr, sehr früh, er war einer der ersten, die auf elektrische Klavierinstrumente zugegriffen hat und mit denen experimentiert hat, was ich auch sehr spannend finde. Aber wenn er eben die Tasten ergreift, sozusagen, oder in die Tasten greift, das ist fast, es ist nicht wie Monk, aber es ist sozusagen quasi, es hat für mich eine gleiche Qualität wie der Thelonious Monk, der ja seine ganz eigene Art dieses fast ein bisschen tapsigen Spielens hatte, den man erst einmal genau hinhört, das echt genial erlebt. Ist es auch beim San Ra so, dass sein Klavierspiel irgendwo, wenn du bist der Klavierspieler, kannst du das sicher besser beurteilen, aber es hat eine interessante Faszination, weil nach wenigen Akkorden und Tönen würde ich ihn wahrscheinlich raushören. Er hat so eine ganz eigene Art zu spielen, wo ich mir dann immer denke, ist das jetzt irgendeine gewisse Unbeholfenheit? Dann folgt aber ein Lauf, der einfach so kreativ und technisch, denke ich, auch so geschliffen ist, dass ich mir sage, na, kann nicht wirklich unbeholfen sein. Der hat was vor in seiner Musik. Vom ersten Moment an hat er was vorgehabt, eben dieses Kosmische.
Also ein guter Beweis, dass er tatsächlich ein hervorragender Musiker ist, ist ein Album aus dem Jahr 77, das heißt In Some Far Place, Roma 1977. Das ist 2016 erschienen im Rahmen eines Record Store Days. Und es ist eigentlich, also prinzipiell ist es eine Solo-Piano-Doppelalbum. Es ist zum Teil ein bisschen Percussion dabei. Und da hörst du den San Ra spielen am Klavier, du hörst ihn spielen auf der Orgel und du hörst ihn spielen am Moog-Synthesizer. Ja. Also nicht Moog, so wie ich habe vor kurzem gelernt, das heißt Moog, also der Moog-Synthesizer. Und das klingt, also diese Klavierpassagen klingen sehr virtuos, aber eher konventionell. Dann hast du die Hammond-Orgeln, die du kennst aus diversen San Ra Auftritten. Und wenn er am Synthesizer ist, dann ist das, ich würde sagen, dann könnte man sagen, das ist free. Ja. Das klingt ja ein bisschen wie so manche Passagen von Emerson, Lake and Palmer. Oder vielleicht ist es ein schlechtes Beispiel, irgendwelche deutschen Krautrock-Epigonen, ja. Also so irgendwie in die Richtung. Aber jedenfalls, es ist der Beweis dafür, dass er tatsächlich spielen kann.
Ja, und es ist aber interessant, wenn, während du das sagst, ist mir noch was anderes in Erinnerung gekommen, vom Durchhören der Musik vom San Ra, nämlich er ist nicht nur, was seinen Approach auf die Musik oder auf den Jazz anbelangt, für mich recht ungreifbar, sondern auch seine Produktionen sind so schwer bewertbar, weil er sowohl was die Klangcharakteristik, also auch was die Klangqualität seiner Produktionen betrifft, als auch was teilweise dann eben die einzelne Qualität von unterschiedlichsten Produktionen musikalisch betrifft. Da ist er so wechselhaft. Manches ist wirklich einfach, da hat man das Gefühl, es ist billig produziert. Es ist schnell aufgenommen, nicht besonders darauf geachtet, dass das Ganze klanglich gut ist und von der Produktionstechnik teilweise noch weniger. Und andere Aufnahmen wiederum sind von einer Brillanz, dass du auch auf seinem eigenen Label, dass du sagst, es ist irre, was da rüberkommt an Musik, speziell wenn man die Platte davon besitzt, aber fast keine einzige Platte, die ich besitze von ihm. Ich habe einige frühe, also ich glaube sogar aus den 70er Jahren, Platten, also teilweise sogar möglicherweise Originale. Da ist aber fast keine, die klanglich echt Hi-Fi ist. Sie sind zwar alle extrem audiophil, das heißt, du hörst extrem überhaupt die Percussion-Instrumente. So perkussiv wie auf diesen Platten, auf seinem Label Saturn, wie da die diversesten Percussions klingen, klingen sie auf keiner anderen wirklichen High-End-Aufnahme, an die ich mich erinnern könnte. Trotzdem sind auch diese Platten alle mit einem leichten, wie soll ich sagen, mit dem leichten Rauschen im Hintergrund, weil irgendwo ja bei der Aufnahme oder dann bei der Produktion der Schallplatte durchgehend ein bisschen fleißig gearbeitet wurde. Also
ich glaube aber schon, dass es eine finanzielle Frage ist. Ja, weil, ja das glaube ich schon, weil die Musik von Sandra ist nicht wirklich eine, die jetzt massentauglich ist. Und er hat das eigene Label erwähnt, das er hatte, Saturn Records. Da musste man wahrscheinlich Konzessionen machen an die Aufnahmequalität. Ja. Es ist ja er hat sehr viel veröffentlicht, aber nur in Kleinstauflage meistens. Und ich glaube, es waren einfach die Mittel nicht da. Man darf ja nicht vergessen, dass er weder solo noch in einem Quartett unterwegs war, ja, sondern er hatte tatsächlich ein Orchester zu unterhalten gehabt. Das musste man auch bezahlen. Ja. Die mussten alle für ihren Lebensunterhalt spielen. Und die Konzertmöglichkeiten waren ja auch rar gesät in den 60er und 70er Jahren.
Sie haben ja, glaube ich, auch so kommunenhaft sogar in seinem Haus, das er von seinen Eltern irgendwie geerbt hat, gelebt. Und haben nach seinem Tod hat ja der Nachfolger, der jetzt das Konzert, der jetzt das Orchester leitet, ich glaube, die leben immer noch dort. Also einige wirklich sehr, sehr odde, strange Dinge, die sich da um seine Geschichte ranken. Hast du gewusst zum Beispiel, das ist mir erst jetzt bei der Recherche aufgefallen, dass der ja auch jede Menge von Singles produziert hat, die übrigens jetzt in zwei sehr interessanten, ja, der hat Singles produziert, die sind in zwei, drei LP-Compilations jetzt rausgekommen in den letzten Jahren. Ich habe mir eine davon zugelegt. Sehr, sehr spannend. Schlicht und einfach The Singles. Die erste 3LP Compilation geht von 1954 bis 1990 und die zweite geht dann irgendwie, auch das ist nicht ganz chronologisch, geht dann von 1965 bis zu seinem Tod hin irgendwie oder so ungefähr. Ich hätte nachgelesen, dass er das halt auch ein bisschen versucht hat zu machen, den Populärmarkt zu bedienen. Das ist nämlich eine bunteste Mischung, teilweise eben auch wieder von orchestralen Dingen, teilweise singen sie im Dixieland, es sind sogar eine Weihnachts- und eine Neujahrsnummer ist drauf auf diesen Singles, übrigens auch reichlich schlecht produziert, wo sie geradezu, wie soll ich sagen, das Weihnachtslied und das Silvester, das Neujahrslied fast grölen, möchte ich sagen. Also sehr originell irgendwo. Und wenn dann sein Anliegen war, dass er mit diesen Singles ein bisschen so in den Populärmarkt hineinkommt, dann muss ich nur sagen, okay, das ist reichlich mutig gewesen, weil es ist doch durchaus avantgardistisch, was er da auf diesen Singles so von sich gibt.
Aber ich möchte gerne aufgreifen, was du jetzt gesagt hast, so mittendrin ist einmal die Percussions erwähnt worden und jetzt der Gesang. Und das ist mir jetzt aufgefallen beim Durchhören wieder, dass das eigentlich seine prägenden Elemente sind. Die Percussion, die ist extrem prägend in fast allen Stücken. Und auf der anderen Seite, es gibt halt sehr oft irgendwelche gospelartigen Gesänge. Und das hat mich insofern ein bisschen gewundert, weil ja für mich war das Orchestra immer mit zwei herausragenden Musikern besetzt, nämlich dem John Gilmore am Tenorsaxophon und dem Marshall Allen am Altsaxophon. Aber die Bläsersektionen an sich ist jetzt etwas, was für mich gar nicht so hervorgestochen ist in der ganzen Musik.
Mhm.
Es war immer wirklich Percussion. Also wenn da was bleibt im Gedächtnis, ist es die Percussion. und es sind diese großplatigen Gesänge.
Interessant.
Also jetzt irgendwelche kongenialen Saxophon-Soli hätte ich jetzt nicht mitgekriegt.
Es ist sehr interessant, dass du das sagst, weil genau auf das habe ich mich beim Durchhören besonders konzentriert diesmal, weil für mich auch der erste Approach, den ich zum San Ra hatte, genau das war, wie du jetzt sagst. Also das Gospel-Gesangsartige, ich hätte eher gesagt Mantra-Gesangsartig, und dann eben diese wirklich...
ich sage das deswegen, warum, weil es ist ja extrem viel dieses Call-and-Response-artige, ja, im Gesang. Also es singt jemand zum Beispiel, also das ist eines der bekanntesten Stücke des Nuclear War. Ja? Einer singt Nuclear War und der Chor singt Nuclear War. Das ist absolut Gospel. Das ist das, was in der Kirche immer gemacht wird. Ja? Der Prayer sagt oder singt irgendwas und die Gemeinschaft singt's nach. Deswegen Gospelartig.
Interessant, du hast ganz offensichtlich mehr die 70er, vielleicht sogar 80er oder möglicherweise 90er Jahre Aufnahmen im Kopf. Für mich ist San Ra sehr, sehr stark seine früheste Phase, 50er, 60er Jahre. Und wenn man sich da durchhört, da kriegst du schon mit, wirklich toll arrangierte Bläsersoli von den genannten Großkünstlern, vom Gilmour und vom Marshall vor allem. Aber es gibt da zwei, drei andere noch, die mir namentlich leider Gottes immer wieder entfallen, aber die alle miteinander auf einem ganz großartigen hohen Niveau spielen. Also er hat ja auch Trombone eingesetzt und mehrere, also Saxophone ja wirklich quer durch besetzt, eben Sopran mit Gilmour, Altsaxophon ist auch immer dabei gewesen, ja, und da hat er diverseste exotische, sag ich mal, Dolphy Blasinstrumente auch immer wieder eingesetzt, die dem Ganzen auch so einen fremdartigen Klang geben. Und da sind schon absolut spannende musikalische Entwicklungen drinnen in den Soli. Also hat mich immer sehr beeindruckt, und nicht umsonst sind meine Lieblingsplatten aus den, eigentlich beginnend mit den 50er Jahren und enden dann auch schon wieder mit den späten 60er Jahren. Da ist eigentlich
ja, interessant, drin. Weil dann haben wir heute, also decken wir alle Phasen ab, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich denke, wir können jetzt auch mal in die einzelnen Alben und Aufnahmen gehen. Ich bin schon gespannt. Ich glaube, wir haben heute gar keine großen Überschneidungen, was das betrifft.
Schauen wir mal. Vielleicht fang ich an, logischerweise, weil wenn ich im Frühwerk quasi sehr zu Hause bin, dann habe wahrscheinlich ich in den ersten Jahren mehr zu bieten. Und ich möchte auch gleich dazu sagen, das Werk von San Ra ist ja ein fast uferloses. Und er hat so extrem viel gemacht. Und nachdem es eine sehr komplexe Musik ist, ist es für den, der damit nicht sehr bewandert ist, wahrscheinlich auch sehr schwer zu unterscheiden, was ist da jetzt wirklich hörenswert und wo sollte man mal vielleicht anfangen, sich reinzuhören. Da scheint sich auch, ja, und es scheint sich, glaube ich, auch die Kritikergeister. Also wenn ich mir anschaue, unsere zwei Referenzquellen, auf der einen Seite der Penguin Jazz Guide und auf der anderen Seite All Music, die wir, glaube ich, beide schätzen. Und die sind sich da auch am wenigsten einig bisher, habe ich wahrgenommen, sind sich diese beiden Referenzquellen beim San Ra gewesen. Also da geht es wirklich sehr durcheinander. Übrigens auch sehr schwer, weil er selber die Liner Notes auf seinen Platten sehr, sehr schleißig behandelt hat und sehr widersprüchlich. Und daher sind auch seine Produktionen zeitlich recht schwer zuzuordnen. Nichtsdestotrotz, ich fange mal an. In seiner Frühphase, eines der ersten Werke, wo ich sage, das ist wirklich hörenswert, ist Sound Sun Pleasure. Irgendwo zwischen 1953 und 1960 dürften die Aufnahmen entstanden sein, die da drauf sind. Das sind nämlich mehrere. Da ist auch relativ viel Gesang drauf. Und das ist wirklich noch der Frühphase des Jazz verhaftet. Und auf den ersten Hinhörer klingt es fast ein bisschen konventionell, aber wenn man genauer hinhört, dann erschließt sich schon der San Ra-Kosmos, dieses eben Out-of-this-World-artige, dieser Approach, ich komme vom Saturn, das ist da schön durchhörbar und ist auch das, wo man, wenn man quasi nicht weiß, dass man San Ra hört, und sich denkt, okay, das sind einfach klassische Aufnahmen aus den 50er Jahren, denkt man sich irgendwie, was ist da los? Waren die alle auf Drogen? Weil das eben so einen wirklich fremdartigen Touch hat, das ganze Ding.
Ja, wenn man jetzt Penguin Music Guide Leser ist, dann würde man sich als erstes Album Jazz in Silhouette kaufen.
Also zu dem wäre ich jetzt als drittes gekommen. Da gibt es dann vorher noch den Supersonic Jazz. Die würde ich fast in einen Hut hineinwerfen. Vielleicht könnte man sogar Supersonic Jazz, Jazz in Silhouette und We Travel the Spaceways in einen Hut hineinwerfen. Sind alle so in der Zeit, in den späten 50er Jahren bis Anfang 60 erschienen. Für mich ist Jazz in Silhouette sein erstes wirklich großes Meisterwerk. Und wenn man nur eine Platte von ihm haben möchte, zumindest aus der frühen Phase, hätte ich gesagt, dann wirst du mit Jazz in Silhouette glücklich.
Ja, aber es wird ihm nicht gerecht.
Interessant, warum findest du?
Naja, ich meine, wenn man nur ein Album, ich glaube, man kann von Sun Ra, wenn man Sun Ra begreifen will, kann man nicht nur ein Album aus einer Phase haben. Ja,
weil ja, es ist,
es ist komplett unterschiedlich, was er später gemacht hat. Ja, aber Jazz in Silhouette ist ein klassisches Bebop-Album. Es ist ein gutes Album, sehr gutes Album, um genau zu sein. Aber es ist halt nur ein ganz ein kleiner Teil dessen, was Sun Ra ausmacht.
Na, definitiv. Definitiv. Ich möchte trotzdem vielleicht, dass das Ganze noch einmal ein bisschen eingänglicher wird, sagen, für mich ist Jazz in Silhouette der Höhepunkt seiner ersten 50er-Jahr Bebop and More-Phase, würde ich jetzt mal sagen, die für mich, ich sage jetzt bewusst, ich meine, das ist die erste Platten, die irgendwo, glaube ich, da im All Music aufscheint, ist Sound of Joy, 57. Lassen wir das mal alles weg. Ich hätte gesagt, aus der Zeit gibt es für mich sagen wir mal, 5 Platten, sie sind jetzt eh schon großteils genannt worden, wo man wirklich reinhören sollte. Das ist Sound, Sound, Pleasure, Supersonic Jazz, Jazz in Silhouette, We Travel the Spaceways und dann zum Schluss The Futuristic Sounds of Sun Ra. Das ist die erste Platten und ich glaube auch die einzige, die er auf Savoy gemacht hat. Alle anderen sind, glaube ich, auf seinem eigenen Label Saturn
erschienen. Ich habe diese We Travel the Spaceways, die habe ich erst aus dem Jahr 67 verortet.
Ja, das liegt daran, dass ganz, ganz viele von seinen Platten, eben auch die Travel the Spaceways, bereits aufgenommen waren und dann aus irgendwelchen Gründen im Label gelegen sind und von ihm selber erst später ausgegraben oder sagen wir so, von ihm später erst selber auf den Markt geworfen wurden. Weil anders als wir es von John Coltrane und vielen anderen kennen, wo dann jetzt 20, 30 Jahre später, jedenfalls deutlich nach dem Tod unserer geliebten Künstler, dann Platten auf den Markt kommen, was sicher eher markttechnische Gründe hat als anderes, hat der Sun Ra selber Produktionen gemacht und die dann irgendwie liegen lassen und dann erst Jahre später rausgebracht, also jetzt nicht Jahrzehnte, aber eben Jahre später und so kommt es zu dieser Verwirrung, dass die Spaceways 67 tatsächlich, das vollkommen recht, eben als Erscheinungstermin haben, aber die sind definitiv im Jahr 1960 entstanden.
Mhm. Aber ich glaube, damit haben wir die erste Phase auch schon mal bearbeitet.
Ja.
Ja, wenn wir jetzt in die 60er Jahre kommen und da hat sich die Musik dann schon radikal gewandelt.
Definitiv.
Ja, sag mal.
Ja, also, ich möchte fast sagen, dass er überhaupt mit seinem eigenen Zugang, den er zu dem Unwort Free Jazz hatte, dass er mit Sicherheit einer der Väter des Free Jazz ist. Neben John Coltrane und Ornette Coleman, die mit ihren bahnbrechenden Alben Ascension und Free Jazz jetzt. Man würde ganz vielen Unrecht tun. Albert Ehler und Konsorten, gar keine Frage, die auch Großes für den Free Jazz getan haben. Aber das sind, glaube ich, Stefan, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, das sind einmal so die zwei Spangen, um die sich der Free Jazz in Summe gesehen dann aufgefächert hat. Und ich würde aber wahrscheinlich sogar als Dritten nicht einmal den Albert Ehler oder so den einen oder anderen, der sehr, sehr wichtig ist, dazu nehmen, sondern sagen, der Dritte, der irgendwo den Kosmos in den Free Jazz geöffnet hat, war dann schon der Sun Ra. Und dann ist nur die Frage quasi, was ist da so sein wichtigstes Werk aus dieser Zeit?
Das ist eine spannende Frage, ja.
Ja.
Da gibt es unterschiedliche Ansichten dazu.
Definitiv wahrscheinlich.
Sag mal, ich bin schon gespannt.
Ich sag mal gleich dazu, ich hätte hier aus dieser Phase auch wieder 5 Platten rausgegriffen, wo ich sage, die würde ich guten Gewissens empfehlen. Aber wenn es auch da wiederum, wie bei der ersten Phase, die Jazz in Silhouette, nur eine sein soll, dann würde ich schwanken zwischen einerseits The Heliocentric World of Sun Ra aus dem Jahr 1965 oder The Magic City, ebenfalls
aus dem Jahr 1965. Ja, also da bin ich komplett bei dir. Wobei, man muss aufpassen, bei der Heliocentric Worlds of Sun Ra, da gibt es 3 Volumes. Wir reden hier von Volume 1 aus dem Jahr 65.
Ja.
Die Volume 2 ist jetzt nicht mehr das Gelbe vom Ei und dann gibt es auch ein Volume 3 von ich weiß nicht wann. Das ist ein Album, das man kriegt am Markt, genauso wie es ist 65 erschienen, genauso wie man The Magic City bekommt, 66 erschienen. The Magic City habe ich selber zu Hause, ist vor allem auf die Seite 2 eine ganz starke Musik. Also das Titelstück hat mir jetzt weniger gefallen auf der Seite 1, aber Seite 2 ist traumhaft, wie das mit dem Percussion beginnt, ja, also wirklich super. Mhm. Aber auch der Heliocentric Worlds ist ein super Album und ich würde da gar keine Entscheidung treffen, das oder jenes, sondern entweder gar keins oder beide.
Ja, da bin ich voll bei dir. Da bin ich voll bei dir. Das sowieso immer. Im Zweifelsfall besser beide und besser alle als keines. Ja. Greifen wir doch bitte noch trotzdem 2 andere raus, die weniger bekannt sind, die aber, wie soll ich sagen, mich jetzt beim Nachhören fast noch mehr eingenommen haben. Die sind vielleicht nicht so monumental wie die bereits gerade genannten, aber irgendwie sympathisch ausgewogen und extrem atmosphärisch. Und das ist einerseits Cosmic Tones for Mental Therapy.
Ja, die habe ich auch. Das ist wieder so ein Album, das später erschienen ist, als es aufgenommen wurde.
Ja, ja.
Also wenn meine Aufzeichnungen stimmen, ist es 63 aufgenommen und 67 veröffentlicht worden.
Ja, also bei 63 gebe ich dir vollkommen recht. 67 weiß ich nicht, du wirst recht haben. Und das zweite ist Other Planes of Dare.
Okay, das kenne ich leider nicht.
Dann musst du dir unbedingt reinziehen, weil wenn dir die anderen genannten gefallen haben, dann wird dir das Other Planes of Dare mit Sicherheit auch sehr gut gefallen. Was auch sehr lustig ist, das hat nämlich so ein graues Cover. Zu den Covern muss man vielleicht auch was dazu sagen. Ich glaube, die sind teilweise von ihm selbst oder ihm nahestehenden Künstlern gestaltet.
Kann sein, ja.
Und eigentlich durchwegs sehr, sehr originell in ihrer teilweise, wie soll ich sagen, fast Einfachheit, aber trotzdem in ihrem dadaistischen Zugang. Viel Farbe, viel kinderhaftes Herumgekritzle. Sehr, sehr lustig, sehr, sehr spannend, sehr, sehr eigen. Sehr, sehr kosmisch.
Bestimmt. Ja, also das waren aber im Wesentlichen die 60er Jahre.
Ja.
Ich habe da ein Album aus Ende 60, das von dem ich aber irgendwo gelesen, möglicherweise im All Music, ja, dass das wirklich eines seiner Landmark-Alben ist. Ich habe mir es angehört, habe dann meine Schlussfolgerung daraus gezogen, habe mir dann gedacht, später, das gibt's ja nicht, vielleicht habe ich das einfach nur nicht richtig gehört, haben wir es noch einmal angehört und mein Standpunkt dazu war dann dasselbe. Ich rede von Atlantis aus dem Jahr 69. Ich muss sagen, so einen Scheiß habe ich selbst gehört, wie dieses Album Atlantis.
Das ist echt lustig, Stefan. Ich hätte es natürlich einfach, weil es so hoch bewertet ist, in den Reigen der 5 wichtigen Platten aus dieser Zeit dazugenommen. Aber es geht mir mit der Platte genauso wie dir. Ganz lustig. Obwohl das Interessante ist, es ist in ähnlicher Zeit wie The Magic City entstanden. Ist ein bisschen später, glaube ich, aber doch in
ähnlicher Zeit. Ein bisschen später, 4 Jahre später,
ja. Hat aber den gleichen Approach, finde ich. Und The Magic City ist in Summe gesehen ein total gelungenes Werk. Und Atlantis, da denke ich mir jedes Mal, ja, das ist Kakophonie. Sehr interessant. Ja.
Ja. Komisch. Im Grunde, im Wesentlichen ist ja nur, du hörst ja nur die Orgel und du hörst ein bisschen Percussion, ja. Aber das ist wirklich so, es wird tatsächlich, da würden 2 Kinder miteinander spielen, ja?
Naja, er hat dann schon, wie bei allen diesen Platten, gibt's dann den Part, wo er seine Bläser sehr frisch spülen lässt, aber das ist dann wirklich fast nicht mehr anhörbar.
Ja, es ist.
Ja, und wer uns kennt, weiß, wir sind echte Free Chaser, die das echt gut brauchen können. Und das ist aber irgendwo, Ja, und auch, auch das unselige Genudle auf dem.
Weil, also, ja.
Er ist nämlich, ja. wann er seinen Bassisten mit der streichen lässt, dann ist das oft, finde ich nämlich ausgesprochen spannend. Und auch Atlantis ist genau das, was man so oft von anderen sich denkt, manchmal, okay, danke, genug Katzenmusik.
Genau.
Ja.
Okay, dann sind wir in den 70er Jahren angelangt. Ich habe da ein Album gehört, über das ich gleich drüber springe, das heißt Bad and Beautiful. Das war für mich ja sehr konventionell, viel kann ich nicht viel sagen dazu. Aber es gibt dann so ein Highlight 1973, nämlich wahrscheinlich das bekannteste Album von Sun Ra und das einzige, das auf Impulse Records erschienen ist, Space is the Place. Weil man Space is the Place einfach kennt, ja, das Titelstück, das sich ja im Original auf eine ganze Plattenseite hinzieht. Wahrscheinlich kennt man aber nur irgendwelche Editions, die irgendwie gekürzt sind auf 4-5 Minuten. Space is the Place. Und da kommt das erste Mal, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, der Gesang natürlich als eines der Haupt Gestaltungselemente dazu. Ist, glaube ich, mein erstes Sandra-Album, das ich gekauft habe, irgendwann, vor langer Zeit.
Finde ich cool, beneide ich dich, weil ich habe das irgendwie in früheren Jahren verabsäumt und jetzt ist es ganz, ganz schwer auf LP zu kriegen, es sei denn, du kannst meinen Tipp geben.
Ich habe es auch nur auf CD.
Ah, okay. Ja, also das ist, glaube ich, eine der Platten, die wirklich schwer zu kriegen sind. Das für mich ein bisschen anstrengend, die von dir angesprochene, das Sing-Sang, Space is the Place. Aber ansonsten eine wirklich sehr, sehr spannende Platte und wie du richtig sagst, vielleicht die bekannteste. Und ich würde mal sagen, durchaus auch zu würdigend, weil er mit der Platte, das ist auch, da ist ein Film da entstanden in der Zeit und da hat er eigentlich auch Standards gesetzt, wenn es darum geht, im African-American Movement quasi eine Stimme loszulassen, dann ist das mit dem Film versucht worden. Der ist wahrscheinlich bis heute längst vergessen. Die Platte ist bis heute nicht vergessen, zu Recht. Da ist wirklich, da kommt auch so richtig ein bisschen rüber, dieses Selbstbewusstsein der African-Americans, finde ich. Also auch politisch finde ich eine sehr, sehr spannende Platte, weil sie am meisten steht, vielleicht eher subjektiv, kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber mich beeindruckt sie, weil der Sun Ra, der sich immer sehr, sehr stark auch für die Rechte der Minderheiten eingesetzt hat, seiner eigenen, traurigerweise eben leider auch, hat da quasi ein Statement gesetzt, wie es wirklich ein wertvolles und ein sehr kraftvolles Statement eben auch für das moderne Amerika. Tolle, tolle Geschichte.
Mhm. Ja, ansonsten gibt es wahrscheinlich also Anfang der 70er Jahre eine Menge Konzertaufnahmen, die ich nicht wirklich gehört habe. Also ich weiß, dass Sun Ra in Ägypten war um die Zeit. Es gibt Aufnahmen, glaube ich, aus den Konzerten in Ägypten, möglicherweise auch Studioalben. Da kann ich nicht viel dazu sagen. Ich habe zufällig gefunden, eine 73er Aufnahme, ein Konzert vor der Comet Kohutek. Ja. Ist jetzt auch nicht weiter großartig was dazu zu sagen. Da bin ich nur das erste Mal über diese Stücke gestoßen, die dann irgendwie auch zum Live-Repertoire Standard geworden sind, den Titel Discipline hatten. Discipline 27, Part 1, Part 2, was auch immer. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie darüber gestolpert bist, über diese Discipline 27.
Du, ganz ehrlich, ich...
Improvisationen.
Ich habe mich in meiner früheren Musikgeschichte mit dieser Zeit von Sun Ra nicht beschäftigt und ich habe das dieses Mal auch wieder ausgelassen, nachdem ich so punktuell reingehört habe und sagen muss, ja, das ist irgendwie, erstaunt mich eigentlich, dass da nichts wirklich Großartiges entstanden ist. Das kann man aus meiner Sicht alles auslassen. Für mich ist aus dieser Zeit eine einzige Platte spannend und die ist schon Ende der 70er Jahre erschienen. Lankidity, glaube ich, müsste man es aussprechen.
Ja, da käme ich jetzt eher auch dazu. Das Lankidity, 1978 erschienen, das haben wir im Jazzgespräch schon einmal gehabt, nämlich als Reissue. Die ist nämlich 2021 wieder veröffentlicht worden. Und ich habe damals, wenn ich mich erinnern kann, in unserem Jazzgespräch gesagt, überraschend eine gute Sun Ra-Platte, die man auch durchhören kann, ohne dass es auf die Nerven geht.
Ja, das
und das ist tatsächlich eine Kaufempfehlung, nach wie vor.
Ja, so ist es. Ist auch insofern ein bisschen ein Ausbruch aus seinem Werk, weil es, ja, es ist eigentlich eine Jazz-Rock-Platte. Es ist Dance-Music, es ist ein bisschen funkig, es ist sogar sehr funkig. Und ob er sich da quasi irgendeiner Hörergruppe anbiedern wollte oder auch nicht, drauf geschissen, um das mal so ganz flapsig zu sagen, die Platte ist einfach gut. Und beim Sun Ra war auch das Gefühl, auch wenn er irgendwo mit seiner Musik Geld verdienen wollte, er hat es nie geschafft, die Ernsthaftigkeit wegzulassen. Damit ist eigentlich alles, was er gemacht hat, zumindest hörenswert und nichts davon ist echter Mist. Und das betrifft diese Platte, die am Ende des Tages eben sehr wohl eingängige Musik ist und im weitesten Sinne unter das Label Kaufhausmusik damit fallen könnte, eine, ja, auch von meiner Seite eine Kaufempfehlung.
Ja, und übrigens ein Jahr später eine weitere Kaufempfehlung. Das ist nämlich ein Album, das ich mir wahrscheinlich auch noch kaufen werde. 1979 erschienen, Sleeping Beauty.
Aha, okay, kenne ich gar nicht.
Bitte erzähl kennst du gar nichts. Ja. Ja, es ist einfach ein schönes Album gewesen. Ja? Also eben nur notiert, sehr starkes Album kaufen. Und das gibt es eher auch auf der Playlist übrigens zu hören, die wir für dieses Jazzgespräch auch wieder auf Spotify mitveröffentlichen, die Playlist zur Folge. Also Lankidity und Sleeping Beauty.
Sehr schön.
Ja, wie geht's dann bei dir weiter?
Naja, du,
ich habe nämlich dann eine was Spezielles, aber da komme ich dann später dazu.
Na, bin ich schon sehr gespannt. Ich bin in Wirklichkeit schon am Ende. Für mich ist alles andere, was danach passiert ist, ganz nett für den, der sich wirklich noch tiefer in den Sun Ra Kosmos einlassen möchte. Ich habe fertig sozusagen. Da gibt es nochmal eine Platte, die ein absolutes Highlight in seinem Schaffen ist, mit der beschließe ich meinen persönlichen Sun Ra Kanon. Das ist aus dem Jahr 1990, die Mayan Temples.
Okay. Die Mayan Temples habe ich auch gehört. Die Mayan Temples ist gemeinsam mit Jazz and Silhouette und Magic City ja eines der drei Alben, das Eingang gefunden hat in den Penguin Music Guide unter die 1001 besten Alben, Jazz-Alben. Mayan Temples hatte ich bisher nicht gehört, habe mir jetzt für diese Sendung angehört. Ich kann diese Euphorie für Mayan Temples nicht ganz nachvollziehen.
Interessant, warum?
Ja, ich weiß nicht, das war für mich wieder sehr, sehr konventionell.
Das finde ich interessant. Ich finde nämlich, dass es eine relativ anspruchsvolle Musik ist, aber trotzdem ist sie eingängig. Mich hat die Platte sehr eingenommen und ich persönlich würde fast dazu neigen, sie in den Kanon der drei Platten vom Sun Ra zu empfehlen, wenn man sich nur drei Platten zulegt. Dann hätte ich nämlich die Jazz in Silhouette und die Magic City oder / Heliocentric Worlds, das kann man dann sozusagen nach eigenem Geschmack entscheiden, würde ich als Dritte da fast die Mayan oder Mayan Temples dazugeben. Nicht zuletzt auch deswegen, weil sie ein Werk aus seiner späten Phase sind, 1990, und halt in einem ganz anderen musikalischen Surrounding entstanden sind. Und das hört man ja auch an. Da ist er schon einfach dann schon sehr im modernen Jazz des ausklingenden Jahrhunderts angekommen.
Du wirst aber nicht bezahlt vom Penguin Music Guide, oder?
Ich habe gar nicht gewusst, dass die Mayan Temples unter den 1001 wichtigsten Platten ist.
Mhm. Gut. Naja, dann habe ich jetzt aber nur vielleicht ein paar interessante Details dazu zu unserer Sendung. Also erstens einmal möchte ich auf ein Album verweisen, das 1983 wahrscheinlich 1983, es ist nicht ganz so sicher, aufgenommen worden ist. Und 2021 gab es eine Reissue und die Platte heißt Sun Ra Orchestra meets Salah Ragab in Egypt. Wenn du dich vielleicht erinnerst, wir hatten einmal so eine Sendung, da haben wir uns über so Jazz an einem Sommerabend unterhalten. Mhm. Und da habe ich diesen Salah Ragab erwähnt als eines der Alben. Es war vielleicht nicht das, sondern sein eigenes Album. Salah Ragab ist ein ägyptischer Schlagzeuger, der bekannt geworden ist in der Jazz-Szene mit dem Kairo Jazz Orchestra, aber auch das Militärorchester von Ägypten geleitet hat. Und Sun Ra hat den Salah Ragab wahrscheinlich bei einer seiner Ägyptenreisen kennengelernt. Und auf dieser Platte gibt es eben auf der Seite 1 Stücke vom Sun Ra Orchestra und da spielt der Salah Ragab eben auf der Percussion mit, Drums, Congas oder so. Lustigerweise auf der Seite 2 hörst du nur mehr das Cairo Jazz Orchestra, das hat mit dem Sun Ra Orchestra gar nichts mehr zu tun. Die Platte ist halt erschienen unter dem Namen Sun Ra Orchestra meets Salah Ragab, weil das Sun Ra Orchestra verkauft sich offensichtlich besser als das Salah Ragab. Und ich vermute auch, dass die Seite 2 eher aus den 70er Jahren stammt. Das Stück, das ich ausgewählt habe für die Playlist, ist Egypt Strut und es ist absolut wert, das zu hören.
Na, ich wär mir es auch geben.
Dann bin ich 1984 auf ein 3-Stunden-Konzert, also auf eine 3-Stunden-Aufnahme eines Sun Ra Orchestra-Konzert gestoßen in Nickelsdorf im Burgenland, also Jazzfest Nickelsdorf. Und jetzt nicht, dass diese Live-Aufnahme jetzt so sehr empfehlenswert wäre, aber es gibt einen sehr schönen Überblick über Sun Ras komplettes Schaffen. Also alle Jazz-Stile, die wir da irgendwo im Laufe der Sendung aufgezählt haben, die hört man in Wirklichkeit auf diesem 3-Stunden-Konzert. Mhm. Wobei vieles tatsächlich so klingt, als würden sich ein paar Amateure am Wochenende treffen und eine Jam-Session machen. Also es klingt wieder so ein bisschen amateurhaft, streckenweise. Also die Stringenz, die du auf den Studioalben hast, die hast du auf den Live-Alben nicht.
Nein, das ist der Grund, warum ich in Wirklichkeit mit dem Sun Ra für mich persönlich in den 50er und 60er Jahren dann schon fast wieder fertig bin, weil ich eben genau das finde, dass er in seiner späteren Phase, wo auch sehr viel live gemacht wurde, das sind alles nette, interessante Experimente, aber da stellt sich für mich dann, sagen wir so, die Frage stellt sich nicht, ich bin mir ganz sicher, dass er ein ganz großer Künstler war, aber ich verstehe dann die sich mit ihm nur in dieser Zeit beschäftigt haben, dass sie sich fragen, was will denn der eigentlich?
Macht er Theater? Ja. Und um denen entgegenzuwirken, würde ich empfehlen für alle, die in die Sun Ra Welt eintauchen wollen, eine sehr schöne Compilation, 2015 erschienen, nämlich Charles Peterson Presents Sun Ra and His Orchestra. Charles Peterson ist ja ein sehr bekannter britischer DJ, hat ein Plattenlabel gehabt, ist für mich sehr prägend in meiner Musikentwicklung gewesen, weil er mir vieles näher gebracht hat, was ich vorher noch nie gehört habe. Und diese Compilation Charles Peterson Presents Sun Ra and His Orchestra kann ich nur empfehlen für alle, die sagen, okay, ich würde mir gern diese Welt mal besser kennenlernen. Das ist wirklich eine tolle Zusammenstellung. So, und jetzt zu guter Letzt möchte ich auf ein Album hinweisen. Das heißt Stay Awake. Und zwar ist es eine Compilation. Ich lese vielleicht den ganzen Titel vor. Stay Awake, Various Interpretations of Music from Vintage Disney Films. Stay Awake ist 1988 erschienen, ist vom Musikproduzenten Hal Wilmer zusammengestellt worden und auf dieser Platte hört man Interpretationen von Disney-Songs aus alten Zeichentrickfilmen. Ich habe die Platte, ich finde sie super, nach wie vor habe ich sie jetzt wieder angehört Und warum erwähne ich dich in dieser Sendung? Weil es auf der zweiten Seite eine Interpretation vom Sun Ra gibt, übrigens eine der besten auf der Platte, aus dem Film Dumbo. Und der Song heißt Pink Elephants on Parade.
Ja, der Sun Ra hat sich mit der Musik von Walt Disney beschäftigt, mit den Filmen von Walt Disney beschäftigt, Entschuldigung, und hat, das ist, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, stoßt man darauf, so wie du eben auch, und hat sich da auch in den musikalischen Kosmos, oder hat sich selber den Walt Disney in einem musikalischen Kosmos erschlossen. Wie auch bei einem frühen Batman und Robin Film einen Beitrag geleistet hat, der auf der Filmmusik nachzuhören sein sollte.
Ja, stimmt, ja.
Ja, ich hab's nicht gefunden. Ich höre auch nichts Sun-Ra-haftes heraus. Das ist alles durchaus lustiger, Spät-60er, Disco-Jazz-Funk irgendwie. Aber ja, also der Sun-Ra hat wirklich keine Klischees gescheut. Das erinnert mich eben wieder an seine Singles. Und ich erinnere nochmal daran, dass er da eben nicht nur irgendwelche Dixieland- oder Gospel-Gesänge von sich gegeben hat, sondern eben auch sich durchaus für Weihnachtslieder oder Neujahrshymnen hinreißen hat lassen. Ja, der hat echt nichts auslassen. Mutig irgendwie.
Genau, mutig irgendwie, ja. Ja, und damit sind wir, glaube ich, am Ende unserer heutigen Folge angelangt.
Ja, wir steigen ins Raumschiff und fliegen wieder zurück auf die Erde vom Saturn.
So ist es. Und auf der Erde werden wir uns in fast einer Woche ein Konzert anhören, das wir dann im Nachgang besprechen werden in unserem nächsten Jazzgespräch. Und auch über den Musiker werden wir reden. Und ich freue mich schon extrem drauf. Es handelt sich um unseren lieben Sachs.
Oh, Sprechpuppe. John Zorn.
John Zorn und dem New Masada Quintet, glaube ich, heißt, oder?
Weiß ich nicht, keine.
Oder Ahnung. Quartet.
Aber das wird so sicher spannend. Das wird sicher spannend. Einer der ganz, ganz großen Musiker. Des Jazz an sich.
Genau.
Der letzten wirklich ganz, ganz Großen, die Gott sei Dank noch unter uns weilen und nicht nur quasi ein altes Werk von sich geben, sondern noch voll in seiner Spannkraft sind. Na, schauen wir, ob das wirklich so ist.
Mhm, wir hoffen es zumindest. Ja, und ihr hört es halt dann beim nächsten Jazzgespräch, wie es war. Ja.
Na gut.
Ob es das Geld wert war, das wir ausgegeben haben dafür.
Ja, böllig ist ja die Sache nicht. Ja. Na, soll sein. Na gut, die Zeit ist mutig vorangeschritten. Wir sollten unsere lieben Hörerinnen und Hörer in den wohlverdienten Abend entlassen.
Genau.
Willst du noch dein Sprüchlein sagen?
Nein, ich habe keine Lust heute mehr.
Er hat keine Lust. Okay, gut. Lieber Stefan, baba, baba, ihr da draußen, da drinnen und überall.
Und tschüss, gute Nacht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.